Ich glaube, ich setze einfach mal voraus, dass du das auch kennst. Es gibt Situationen und da fragt man sich tatsächlich, warum passiert mir das jetzt gerade? Und es gibt so Bagatellen. Ich hatte das von der Zeit, ich habe fürs Büro habe ich so Bürounterseelien geschickt bekommen. Ich hatte das bestellt. Ich habe nachher wirklich nochmal nachgeguckt. Als ich nach Hause kam, standen vor meiner Tür mehrere Kartons und ich dachte, das kann einfach nicht stimmen. Und ich habe dann gesehen, die hat mir, glaube ich, dreimal so viel geschickt, wie ich eigentlich bestellt hatte. Und dann ging das an dem Tag so weiter. Ich will dir jetzt nicht gerne dich mit den Details langweilen, aber manchmal denke ich, warum bin ich eigentlich heute Morgen aufgestanden? Also gibt es irgendwas, wie ich das hätte beeinflussen können? Und das macht doch alles keinen Sinn. Ich sage mal, solche Missgeschicke, okay. Und das ist gar nichts gegen die anderen Dinge, die wirklich in meinem, vielleicht auch in deinem Leben zu größeren Schwierigkeiten führen. Wenn es um persönliches Leid geht, wenn es um Unrecht geht, um Verlust, um Tod. Und dann gibt es diese Fragen, dass man sich dann die Frage stellt, warum passiert mir das? Vielleicht auch noch in der Klammer, so schlecht bin ich doch gar nicht, so in der Art und Weise, das müsste doch gar nicht bei mir in meinem Leben bestraft werden. Das ist doch irgendwie, verdiene ich das wirklich, dass das mich jetzt gerade betrifft? Oder eigentlich hätte ich doch was ganz anderes, was Netteres verdient. Wieso gerade ich? In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, unfassbar, 1981, dass man das so sagen muss, aber so alt ist man dann inzwischen geworden. Ein Rabbiner hat in einem Buch geschrieben, ihr müsst wissen, dieses Buch hat er geschrieben aufgrund seiner Erfahrung mit der unheilbaren Krankheit seines Sohnes und er hat Folgendes geschrieben. Gott möchte, dass die Gerechten ein friedvolles, glückliches Leben haben. Aber manchmal bringt er das nicht zu Wege. Selbst für Gott ist es schwierig, Chaos und Grausamkeit von unschuldigen Opfern fernzuhalten. Ist das wirklich so? Viele Menschen zweifeln angesichts des Elends und des Leides an der Allmacht Gottes oder an seiner Liebe. Ich mag das, wie C.S. Lewis das geschrieben hat. Er hat das nicht geschrieben, weil er das glaubt, aber er hat das geschrieben, weil er die Zweifel von Leuten so wahrnimmt, dass er Folgendes geschrieben hat. Wenn Gott gut wäre, würde er seine Geschöpfe vollkommen glücklich machen wollen. Und wenn Gott allmächtig wäre, würde er imstande sein, zu tun, was er will. Nun aber sind seine Geschöpfe nicht glücklich. Darum fehlt es Gott entweder an Güte oder an Macht oder an beidem. Das ist das, was, glaube ich, viele Leute beschäftigt. Und das Krasse ist ja, dass die Bibel tatsächlich beides behauptet, dass Gott liebt, uns Menschen liebt, dass er Interesse an uns Menschen hat, dass er auch möchte, dass unser Leben gelingt. Und auf der anderen Seite behauptet die Bibel auch, dass Gott allmächtig ist, dass er machen kann, was er will. Und wie passt das jetzt zusammen? Ich will nicht so tun, als ob ich durch diese 30 Minuten heute Morgen alle Fragen beantworten könnte. Das will ich nicht, das kann ich nicht. Ich will nur ein ganz kleines Licht anknipsen. Und das Licht wird geprägt von der Lebensgeschichte von Josef. Du kannst diese Geschichte lesen in 1. Mose 37, also 1. Mose im Kapitel 37 und dann weiter in Kapitel 39 bis 50. Die Bibel nimmt sich also länger Zeit, um dieses Leben von Josef zu beschreiben. Und ich werde heute nur Ausschnitte, Schwerpunkte erzählen und dir sagen, es lohnt sich, da genauer hinzugucken, da mehr zu lesen. Ich finde es wenigstens kurzweilig, also es ist wirklich etwas, was man gut weglesen kann. Und diese Lebensgeschichte ist gerade auch deshalb interessant, weil wir an Josef beobachten können, wie man Schwierigkeiten durchleben kann und Gott trotzdem vertraut. Ich will das schon mal vorweg sagen. Es gibt drei Schritte, die ich jetzt mit dir gehen will. Das erste ist, was wir vergessen. Das zweite ist, was wir daraus machen. Und das dritte ist, was Gott damit will. Was wir vergessen, was wir daraus machen, was Gott damit will. Das erste, was wir vergessen. Was mich bei dem Leben von Josef beschäftigt hat, ist, dass Gott in jeder Hinsicht, an jeder Stelle sieht, was geschieht. Ich weiß nicht, wie vertraut du mit der Geschichte bist, aber ganz knapp, Josef wird von seinen neidischen Brüdern als Teenager in die Sklaverei verkauft. Ich kann mir nicht vorstellen, was das bedeutet hat, wenn die eigene Familie, wenn die eigenen Brüder auf so eine brutale Idee kommen. Rausgerissen, und das für Josef ist seine Lage, rausgerissen aus der gewohnten Umgebung, landet er als Sklave eines ägyptischen Regierungsbeamten. Und Josef war ein ganz normaler Kerl, wie du und ich. Er hatte seine Schwächen, er erlebte seine Enttäuschungen. Aber das, was sich durch die Geschichte von Josef hindurchzieht, ist, Gott ist im Bild über meine Umstände. Gott ist im Bild damals die Umstände von Josef. Und die Bibel behauptet das an diversen Stellen. Gott ist im Bild über meine Probleme, über meine Not, meinen Schmerz. Das alles lässt Gott nicht kalt. Es ist spannend, dass in der Geschichte, wenn du das liest, dann taucht nach einer schweren Krise immer ein Satz auf. Und der Satz ist bezeichnend. Zum Beispiel in 1. Mose 39, Vers 2. Da steht, der Herr aber war mit Josef. Und für mich das entscheidend, egal was daneben geht, Gott sieht das. Egal was geschieht, Gott sieht das. Gott dreht sich nicht weg. Gott verschläft meine Situation nicht. Und wir lesen das in der Bibel immer wieder, zum Beispiel in den Psalmen, in dem Liederbuch der Bibel. Da steht zum Beispiel Psalm 121, Vers 3, er wird deinen Fuß nicht wanken lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israel schläft noch, schlummert nicht. Gott sieht, was passiert. Ein zweiter Gedanke, der sich durch das Leben von Josef zieht, der seine Erfahrungen, die er macht, wo das ziemlich deutlich macht, Gott erlaubt freien Willen. Menschen sind keine Maschinen, Menschen sind keine Marionetten, wir haben die Freiheit, uns zu entscheiden. Wenn ich ignorieren will, wenn ich das ignorieren will, was Gott für richtig und gut und hilfreich erachtet, wenn ich etwas anderes tun will, dann kann ich das. Und ich erlebe das immer wieder, dass Gott gerade für Dinge angeklagt wird, die Menschen entschieden haben, wo sie sich bewusst gegen Gott entschieden haben, es anders zu machen. Wenigstens hier in der Geschichte von Josef war das ziemlich deutlich, dass das, was die Brüder tun, falsch ist. Und Gott hat das nicht aufgehalten, weil diese Brüder konnten das entscheiden. Und auch Christen sind manchmal sehr schnell dabei und meinen, das müsste doch irgendeinen Sinn machen. Gott müsste das doch irgendwie gemacht haben. Es ist doch irgendwie, man müsste den Weg Gottes darin. Gott steckt hinter allem und so. Mir ist es wichtig, das zu betonen. Gott hat keinen Spaß am Elend. Gottes Idee ist nicht das menschliche Leid. Aber Tatsache ist, dass Gottes Wille nicht immer geschieht. Gott erlaubt uns unsere eigenen Entscheidungen und er gibt uns Freiheit, Fehler zu machen und Probleme zu verursachen. Nicht nur, dass wir diese Sachen selber machen, die Fehler selber machen, sondern auch, wir erleben das, dass Menschen in unserem Leben Schmerz verursachen. Im Leben von Josef waren es seine eigenen Brüder, die Böses planten. 1. Mose 37, Vers 18. Als sie, also die Brüder, ihn, also Josef, nun von ferne sahen, ehe er in ihre Nähe kam, beschlossen sie, ihn heimlich umzubringen. Gott hat die Brüder nicht davon abgehalten, Josef Schaden zuzufügen. Aber Gott hat eingegriffen und die Zeit gewendet, die Situation verändert. Langfristig ist Gott zu seinem Plan gekommen, denn Gott kann Tragödien in Triumph verwandeln. Josefs Brüder haben zuerst ihn in einem Brunnen gefangen gehalten. Seine Brüder wollten ihn umbringen. Aber dann kamen sie auf eine andere Idee und die Brüder verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten. Als nächstes in Ägypten angekommen, wird Josef verleumdet, man hängt ihm eine Vergewaltigung an, er wird verurteilt und landet im Gefängnis. Was für eine katastrophale Entwicklung im Leben eines jungen Kerls. Sein Leben sieht erstmal so offensichtlich wie ein Absturz aus. Und dann? Hier schon mal ein ganz kurzer Ausblick auf das, was passiert. Das Ende bei Josef war erst der Anfang bei Gott. Im Gefängnis lernt Josef einen einflussreichen Politiker kennen und als er wieder freikommt, erinnert er sich zwei Jahre später an Josef. Der Pharao hat einen Traum gehabt, also der König von Ägypten, den niemand deuten konnte. Josef wird zu einer Audienz zum Pharao gerufen und verblüfft mit einer exakten Wirtschaftsprognose für die nächsten 14 Jahre. Was ist das Resultat von dem Ganzen? Der Pharao sagt, 1. Mose 41, Vers 40, du sollst über mein Haus sein und dein Befehl soll mein ganzes Volk gehorchen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. Und der Pharao sprach zu Josef, siehe, ich setze dich über das ganze Land Ägypten. Ich kann nur sagen, lies diese Geschichte und es lohnt sich wirklich. Ich hoffe, dass dir durch diese Geschichte von Josef bewusst wird, in jeder Situation, Gott sieht, was geschieht. Ja, er gibt uns die Freiheit zu entscheiden und er gibt auch den anderen die Freiheit zu entscheiden. Und Gott kann selbst, und das ist das Besondere an dieser Geschichte von Josef, und du siehst es in der Geschichte der Bibel immer wieder, Gott kann selbst die Bosheit der Menschen so fügen, dass letztlich sein Plan in Erfüllung geht. Nochmal, nicht, dass das Leid, das Elend Gottes Idee ist, aber Gott ist größer als das. Und Gott kommt im Leben von Josef zu seinem Ziel und er kommt auch in deinem Leben zu seinem Ziel. Mein zweiter Schritt, das, was ich verstanden habe bei Josef, ist, was wir daraus machen. Und ich hoffe, ich kann dich motivieren, das zu überlegen. Das eine ist, was ich an Ungerechtigkeit, an Schmerz, an Not, an Schwierigkeiten erlebe. Das andere ist, was ich daraus mache. Und meine Frage ist, wie reagierst du auf das Schlechte, das dir passiert? Ich will dich aufmerksam machen auf zwei Gefahren. Das eine ist Selbstmitleid. Die Gefahr ist, dass wenn mir Unrecht geschieht, dass ich mich selbst bemitleide, dass ich mich zurückziehe, dass ich die Hände in den Schoß lege, dass ich mich selber bedauere, dass ich mich so aufrege über die anderen, dass meine ganze Energie und meine Zeit darin geht, irgendwie nach Rache zu sinnen oder irgendwie so. Ja, ich kann dir nicht genau sagen, weil die Bibel sagt nichts über Josefs Gemütsverfassung. Nochmal, Josef war von seinen Brüdern verkauft worden. Er landete als Sklave im Haus eines vornehmen Ägypters. Potiphar hieß sein Chef damals und nach einiger Zeit hatte es die Frau seines Chefs auf ihn abgesehen. Als Josef sich nicht verführen lässt, behauptet sie, dass sie von Josef vergewaltigt worden wäre. Potiphar glaubt natürlich der Schilderung seiner Frau. Potiphar packt der Zorn. Er ließ Josef festnehmen und in das königliche Gefängnis werfen. Da saß Josef nun. Josef hat sich korrekt verhalten. Und er war bestraft worden dafür. Doch an diesem Tiefpunkt seines Lebens gibt es diesen Satz, 1. Mose 39, 21. Doch der Herr stand Josef bei und ließ ihn seine Güte erfahren. Er sorgte dafür, dass der Gefängniswärter Josef wohlgesinnt war. Der Verwalter übertrug Josef die Verantwortung für die Gefangenen und für alles, was im Gefängnis zu tun war. Er selbst brauchte sich um nichts mehr zu kümmern, denn der Herr stand Josef bei und ließ ihm alles gelingen, was er unternahm. Was Josef nicht getan hat, ist, er hat sich nicht isoliert. Josef hat sich nicht in die Ecke verzogen und hat geschmollt. Josef war durch einen Justizirrtum gefangen, aber er kümmerte sich um andere. Er wurde aktiv. Und als Josef zwei frustrierte neue Gefängniskollegen sieht, fragt er, bei denen ist es nämlich völlig anders, er fragt diese, warum lasst ihr euren Kopf so hängen? 1. Mose 40, Vers 7. Da fragte Josef die Höflinge des Pharao, die mit ihm im Gefängnis seines Herrn waren, und sprach, warum macht ihr heute so ein finsteres Gesicht? Josef selbst hätte Grund gehabt, sich zu beklagen, hätte selbst Grund gehabt, irgendwie so ein finsteres Gesicht zu haben, aber Josef bleibt nicht im Selbstmitleid stecken, sondern er wird aktiv. Eine zweite Gefahr, auf die ich dich aufmerksam machen will, ist, man kann in Bitterkeit hängen bleiben. Josefs Brüder hatten ihn verhökert. Seine Arbeitgeberin hatte ihn verleumdet, sein Politikerfreund dort hatte ihn fast vergessen. Und trotzdem ist Josef kein verbittelter Kerl. Und ich glaube, wenigstens das, was der Rest der Bibel immer wieder betont und was er deutlich macht, um nicht verbittert zu werden, ist ein Schlüssel zu vergeben. Im Neuen Testament wird das so formuliert, Kolosser 3, Vers 13. Und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Nochmal, um ein Missverständnis vorzubeugen. Vergeben bedeutet nicht vergessen. Vergeben bedeutet nicht, es verschwindet aus meinem Bewusstsein, was mir an Unrecht, an Schmerz oder irgendwie so zugefügt worden ist. Das bedeutet es nicht. Vergeben ist aber der Anfangspunkt, eine Entscheidung, dem anderen die Schuld nicht mehr aufzurechnen und der Anfangspunkt, mit dem Schmerz, mit der Verletzung ein Stück besser umgehen zu können, eben nicht bitter zu werden. Mein dritter Schritt, was Gott damit will. Josef hat sein Leben so verstanden, 1. Mose 45, Vers 7. Gott hat mich vorausgeschickt, damit ihr die Hungersnot überlebt. Er will euch retten und zu einem großen Volk werden lassen. Das sagt er zu seinen Brüdern, zu seiner Familie. 1. Mose 50, Vers 20. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat alles zum Guten gewendet. Er hat auf diese Weise vielen Menschen das Leben erhalten. Vielleicht denkst du jetzt an dieser Stelle, das ist ja toll für Josef. Schön für ihn, dass alles so gut ausgegangen ist. Aber was ist mit mir? Was ist mit denen, die keine Ahnung haben, warum ihr Leben so zerstört worden ist? Und bleibt an dieser Stelle nicht die Frage, warum passiert mir das? Warum ausgerechnet mir? Wozu soll das alles gut sein? Und ich kann nur sagen, viele Fragen bleiben an dieser Stelle. Ich maße mir nicht an, dir sagen zu können, hier ist die Patentlösung für alle deine Fragen und danach wird alles gut werden. Für die heute Morgen, die nicht an Jesus glauben, wo du am Überlegen bist, wie ist das mit dem christlichen Glauben, wenn dir vielleicht gerade die Probleme bis zum Hals stehen, dann möchte ich dir Mut machen, Gott dein Leben anzuvertrauen. Auch dann, wenn du in einer scheinbar aussichtslosen Situation bist. Ich kann dir nicht versprechen, mit dem Christwerden sind nicht auf einmal all deine Probleme und Sorgen weggeblasen. Aber eines, was wir hier immer wieder lesen, ist, Gott ist dann mit dir. Und ich kann dir von meinem Leben sagen, dass es einen Riesenunterschied macht, wenn ich alleine unterwegs bin, wenn ich keine Perspektive, keine Hoffnung habe oder Gott mit mir ist. Und ich weiß, Er wird mich nicht verlassen, er wird sich nicht wegwenden. Wenn ich weiß, am Schluss gibt es Hoffnung, das macht einen Riesenunterschied. Für Christen, Menschen, die, wenn du schon angefangen hast, eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben, gibt das Neue Testament Anhaltspunkte, die dir hoffentlich eine Hilfe sind. Auf die Frage, wieso passiert mir das, kann man zum Beispiel im Jakobusbrief 3 Hinweise lesen. Und nochmal, ich bin nicht Gott. Ich will nicht sagen, dass jede Schwierigkeit, jedes Problem seinen Grund hat. Aber vielleicht hilft es dir als Christ, mit der einen oder anderen Herausforderung besser umzugehen. 3 Schritte, ganz praktisch. Meinen Glauben, was wollen solche Situationen? Warum erlebe ich unter anderem nicht immer, nicht jede Situation, aber es gibt Situationen, die meinen Glauben prüfen sollen. Jakobus 1, Vers 2. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Wieso habe ich Probleme? Jakobus sagt, Lebenskrisen, Schwierigkeiten treten auf, um meinen Glauben auf die Probe zu stellen, um zu gucken, was ist wirklich drin? Wie bin ich wirklich? Ist Christsein nur eine theoretische Aussage? Ist Christsein nur ein Sonntagmorgen-Glaube? Das Wort Prüfung meint ein Test. Ist mein Glaube mehr als nur ein Bekenntnis? Und zweitens, mein Glaube wird durch Prüfung geläutert und gestärkt. Es ist einige Jahre her, da bin ich durch eine Krise gegangen, weil ich gedacht habe, Gott hat zu mir geredet und es ist ganz anders geworden und ganz offensichtlich hat Gott nicht zu mir geredet und ich habe das nicht verstanden und ich habe gemerkt, Gott, wie bist du eigentlich? Und ist das, was ich von dir gedacht habe, ist das überhaupt so? Es war auf der einen Seite für mich eine schlimme, aber auf der anderen Seite auch eine sehr heilsame Zeit. Mein Glaube ist getestet worden. Glaube ich das nur aus Tradition oder glaube ich das, weil Gott wirklich so ist? Weil sein Wort das wirklich über ihn sagt? Weil es in der Bibel steht? Und ich musste umkehren. Ich musste wieder zurück. Für mich gilt auf jeden Fall, was jemand mal gesagt hat, Achtung, Menschen sind wie ein Teebeutel. Man weiß nicht, was der Inhalt ist, bis sie im heißen Wasser sitzen. Versteht ihr? Das gilt auf jeden Fall für mich. Wenn es schwierige Zeiten gibt, dann in diesen Zeiten zeigt sich, wie mein Glaube ist. Und Glaube kann tiefer werden, Glaube kann fundierter werden, wenn es anders kommt als geplant, wenn ich einer Täuschung aufgesessen bin und ich enttäuscht werde. Das Beste, was mir passieren kann, ist, enttäuscht zu werden, von der Täuschung loszukommen. Es ist einfach zu glauben, wenn alles so läuft, wie wir es wollen. Warum passiert mir das? Ein zweiter Grund. Die Bibel sagt, es geht um meine Ausdauer zu fördern. Weiter in diesem Text aus dem Jakobusbrief, Vers 3, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Im Leben von Josef sehen wir eine Entwicklung von der Sklaverei, vom Gefängnis bis hin zur Krone. Hätte es ein Häftling in der Zelle geschafft, als Ministerpräsident von Ägypten die gesamte Wirtschaft zu sanieren, ohne dass Gott zuerst seinen Glauben und seine Ausdauer getestet hätte? Ich sage das mal so, durch persönliche Nöte wurde in das Leben von Josef Qualität und Stabilität eingebaut, die er brauchte, um belastbar zu sein. Wie bringt Gott uns bei, mit Druck und Stress und Schwierigkeiten und Schmerz und Leid umzugehen, indem er zulässt, dass wir in solche Situationen geraten? Du lernst in solchen Situationen, du kommst weiter durch solche Situationen, um belastbar zu sein, indem du belastet wirst. Probleme helfen, meinen Glauben zu prüfen und sie fördern meine Ausdauer. Mein Glaube wird fähig, schwierigen Situationen zu begegnen. Nicht, dass ich vor Schwierigkeiten weglaufe, sondern dass ich lerne, mit ihnen in der richtigen Art umzugehen. Leid und Probleme, behauptet die Bibel, sind die Chance auf Standhaftigkeit. Okay, die letzte Chance. Jakobus sagt, dass es eine Chance ist, Charakter zu entwickeln. Jakobus 1, Vers 4. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Was schreibt Jakobus hier? Gott will unsere Lebenskrisen benutzen, um uns zur charakterlichen Reife zu bringen, dass wir da vorwärts kommen. Und das ist das Ziel von Jesus in meinem Leben, Jesus in deinem Leben. Das ist das Ziel, dass sich etwas bewegt, dass du Schritte vorwärts machst, dass du erkennen kannst, wie Jesus in deinem Alltag größer wird, mehr von ihm sich zeigt. Und das tut er, das ist vielleicht wenigstens für mich immer nicht so lecker, aber in meinem Leben, wahrscheinlich auch in deinem Leben, tut er das durch Momente, die nicht, yay, super, alles läuft glatt, herrlich, weiter so, sondern in Momente, wo wir sagen, hey, warte mal, das tut jetzt weh und jetzt weiß ich nicht weiter. Und was ist der Schritt? Und dass wir in solchen Momenten zu Gott gehen und sagen, jetzt hilf mir. Der Josef, der in der Ägypten regierte, ist nicht der gleiche geblieben wie der Josef, der nach Ägypten verkauft wurde. Die Jahre der Enttäuschung und der Treue Gottes haben sein Leben geprägt. Und ich hoffe so sehr, dass wenn du in Momente der Schwierigkeiten, der Herausforderungen, der Sorge, der Probleme bist, dass du an dieser Stelle nicht eine Abkürzung nimmst, indem du sagst, Mist Gott, das ist enttäuschend mit dir, du machst nicht mein Leben in Ordnung, sondern dass du zu ihm gehst und sagst, Gott, ich weiß es gerade nicht mehr und ich brauche dich. Hilf mir. Hilf mir auch, dass ich durch diese Zeiten lerne, dass ich vorwärts komme, dass ich diese Zeit nicht einfach nur als Ärgernis nehme, sondern als deine Zeit mit mir, dass ich mehr lerne, wie du bist, dir mehr vertraue. Soweit.